Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 2. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuschauern.
Frau Kneißl, ich freue mich, dass wir uns hier heute wie jeden Freitag zusammengefunden haben, um die aktuellen geopolitischen Entwicklungen der vergangenen 7 Tage zu besprechen. Es war wie immer in diesen Zeiten einiges los. Wir werden sprechen natürlich über die aktuellen Entwicklungen in Nahost, Deindustrialisierung im Westen, die Gaslage wird uns beschäftigen. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir in all diese Themen tiefer einsteigen, Sie hatten mir jetzt im Vorgespräch berichtet, dass der Prozess um den möglichen Entzug Ihrer Staatsbürgerschaft weitere Kreise zieht und in die nächste Runde geht. Also holen Sie doch gerne mal auch unsere Zuschauer ab. Was steht da aktuell an und was haben da die österreichischen Bürokraten mit Ihnen vor?
Ja, die österreichischen Bürokraten sind fest entschlossen, mich zur Staatenlosen zu machen. Also ich weiß nicht, wie ich denen erklären kann, dass ich nur eine Staatsbürgerschaft habe. Ich habe das über mehrere Korrespondenzen probiert. Laut allgemeinem Verwaltungsgesetz liegt die Beweislast bei der Behörde. Das heißt, die müssen mir nachweisen, dass ich mehrere Staatsbürgerschaften habe. Davon gehen sie aus. Aber wie gesagt, ihre Verdachtsmomente, die aus den Medien herrühren und die Medien in ihrer unglaublichen Hetze und in ihrer dauernden Diffamierung schaffen dann eben derartige Probleme, dass es eben auch zu Verwaltungsverfahren gegen mich kommt in diesem Fall. Es ist ein Prozess, wenn man so will, im Sinne einer Maßnahme, aber es ist an sich ein Verwaltungsverfahren, das eingeleitet wurde und nicht von Anbeginn zurückgewiesen oder überhaupt eingestellt. Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft ist an sich im österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetz vorgesehen. Es ist auch vorgesehen, interessanterweise, im österreichischen Recht die Staatenlosigkeit. Also das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ist archaisch, gelinde gesagt. Österreich ist aber Mitglied des Europarates und unter anderem hat der Europarat, aber nicht nur der Europarat, mehrere Konventionen beschlossen, um Staatenlosigkeit zu verhindern und auch zu untersagen. Das heißt, im Falle der Aberkennung meiner Staatsbürgerschaft und meiner Staatenlosigkeit, was übrigens Tradition in Österreich hat, würde es vielleicht zu einem Vertragsverletzungsverfahren durch den Europarat kommen. Aber in dieser Korrespondenz mit diesem Büro für Sonderangelegenheiten in Staatsbürgerschaftsfragen, also gut, man kann selbst über diesen Terminus sich seinen Reim machen, ist eigentlich, wird mir klar, welcher Geist oder Ungeist in diesen Etagen weiterhin weht. Und wie gesagt, Staatenlosigkeit hat in Österreich Tradition. Ich hatte noch in Jerusalem, als ich dort studierte, Zusammenarbeit mit Professor Hans Klinghofer. Er war der Assistent von Hans Kelsen. Und Hans Kelsen, den Juristen vielleicht in Österreich, sagt er etwas. Hans Kelsen ist der Schöpfer der österreichischen Verfassung. Er war der Begründer der reinen Rechtslehre. Also er ist einer gehört zu den eminentesten Juristen des 20. Jahrhunderts. Hans Kelsen, wie auch Hans Klinghofer, eben sein damals jugendlicher Assistent in den 1920er Jahren an der Universität Wien, wurden aus Österreich vertrieben und ihnen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt. Ich hatte mit Hans Klinghofer, der dann das Institut für öffentliches Recht an der Universität Jerusalem begründet hat in den 50er Jahren, einen wöchentlichen, sehr, sehr schönen Austausch. Klinghofer wie auch Kelsen lehnten es Zeit ihres Lebens ab, nach Österreich jemals wieder einen Fuß zu setzen. 40 Jahre später verstehe ich vieles wirklich besser. Also ich habe nur die eine Schlussfolgerung, es hat sich nichts geändert in Jahrzehnten. Die Mentalität ist dieselbe geblieben.
Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Das Zitat hatten wir schon im letzten Podcast und es scheint in diesen Zeiten wirklich sehr zutreffend zu sein, in denen man gegen all jene, die den Mut besitzen, wie Sie, Frau Kneißl, gegen das herrschende System vorzugehen und einfach ja, für Wahrheit, für Freiheit, Gerechtigkeit kämpfen. All jene werden mundtot gemacht, eingeschüchtert und in ihrem Fall, und das ist wirklich eine Seltenheit, ich glaube, ein derartiger vergleichbarer Fall ist mir jetzt nicht bekannt, dass man den Bürgern die Staatsbürgerschaft entziehen will. Also, dass man ihnen, wie in meinem Fall im letzten Jahr, die Bankkonten kündigt, dass es mal eine Hausdurchsuchung gibt. Daran haben wir kritischen Geister uns mittlerweile gewöhnt und das gehört zum Berufsrisiko irgendwo mit dazu. Aber ein Entzug der Staatsbürgerschaft und auch noch auf diese Art und Weise, wie Sie das jetzt hier auch berichten, das ja, ist wirklich nochmal ein Eskalationsniveau und ein Vorgehen, das an wirklich, Frau Kneißl, dunkelste Zeiten unserer Geschichte erinnert.
Und es ist leider auch, wissen Sie, die Art und Weise, wie diese ganze Debatte in Österreich abläuft. Es ist wirklich, entzieht ihr eben die Staatsbürgerschaft. Ja? Es ist, es melden sich hier vereinzelt da und dort kleine Stimmen zu Wort, aber ich höre nichts aus dem Justizministerium, ich höre nichts aus dem Innenministerium, ich höre auch nichts vom Bundespräsidenten, der sehr schweigsam in seiner Hofburg sitzt mit Wasserrohrschaden. Aber es ist eine absolut menschenverachtende Debatte. Ja? Die wird eben über die Medien gespielt und wird von den Medien dann über eine Regierungspartei hineingetragen in die Verwaltung. Und es lässt einen sprachlos zurück. Und ich schlage mich halt jetzt damit herum. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Aber sollte ich staatenlos werden, dann, ja, Sie haben es richtig gesagt, es wäre ein präzedenzlos. Aber es ist vieles schon sehr präzedenzlos. Ich hätte nie gedacht, dass alles, was mir so in den letzten Jahren passierte, dass das möglich wäre. Aber noch haben die Leute zu essen, noch sind wir nicht wie in der Massenarbeitslosigkeit der 1930er Jahre. Aber ich würde sagen, eine solche Situation steht kurz bevor und ich weiß nicht, wie die Menschen dann agieren werden. Ich fürchte, noch viel brutaler.
Das glaube ich auch, wenn wir uns mit dem aktuellen Arbeitsmarkt beschäftigen, der ja nicht wirklich gut aussieht in Anbetracht der Deindustrialisierung, der Abbau von Jobs, dem Niedergang der Automobilindustrie in Deutschland. Wir kommen auch gleich in unserem Podcast jetzt drauf zu sprechen. BMW hat jetzt auch angekündigt, 8000 Stellen zu streichen. BMW ging es immer noch verhältnismäßig gut. Dazu kommt die KI, die dazu führen wird, dass immer mehr Jobs gestrichen werden. Also da ist perspektivisch, steuern wir auch da auf ähnliche Zustände wie vor 80, 90 Jahren zu. Und ja, Frau Kneißl, wir beginnen jetzt aber mal zunächst noch mit einem Blick nach Nahost, denn dort beruhigt sich die Lage auch keineswegs. Nach jetzt einer kurzen Feuerpause ist der Krieg jetzt zwischen den USA und Iran erneut aufgeflammt. Washington hat Ziele der Revolutionsgarde angegriffen. Teheran reagierte mit Raketenangriffen auf eine US-Basis in Jordanien. Teheran hat auch verkündet, mehrere F-35-Jets der USA abgeschossen zu haben. Die USA haben bestätigt, dass ein F-35-Jet von Teheran vom Himmel geholt worden ist. Und ja, vor einigen Tagen ist jetzt in der Washington Post ein Artikel erschienen, der eigentlich das sicherheitspolitische Establishment in den USA zum Wanken bringen müsste. Der Titel lautete: Es ist unwahrscheinlich, dass US-Angriffe Iran zum Aufgeben bewegen werden, so US-Geheimdienstberichte. Diese Berichte, sie warnen die Trump-Regierung, dass Iran seine Verhandlungsposition aufgrund des US-Luftkriegs und anderer Militäraktionen wahrscheinlich nicht aufweichen wird. Stattdessen sehen die US-Dienste eine lange Pattsituation zwischen Washington und Teheran. Damit wäre Donald Trumps derzeitiger Kurs immer weiter ausgreifendere Angriffe gegen Iran an der Realität auf dem Schlachtfeld gescheitert. Derweil befindet sich Trump laut den Beschreibungen aus seinem Umfeld im Rachemodus gegen Teheran und ist überzeugt, dass das Einzige, was Iran versteht, militärische Gewalt ist, weshalb er nur noch wenige gute Optionen sehe, außer der Fortsetzung der Bombardierung des Landes. Aber auch damit hat das Pentagon und sein Kriegsminister inzwischen wachsende Probleme, denn die Vorräte der für die US-Angriffe aus der Distanz benutzten Raketenwaffen, die werden immer knapper. So führt es der Artikel in der Washington Post aus. Das rasante Tempo, mit dem das US-Militär einiger seiner fortschrittlichsten Luftabwehr, Abfangraketen und präzisionsgelenkten Angriffswaffen gegen Iran verbraucht, ist laut US-Militär und Geheimdienstbeamten, die mit internen Einschätzungen vertraut sind, ein großer Spannungsherd innerhalb der Trump-Regierung. Der Verbrauch von Abfangraketen und präzisionsgelenkten Waffen beunruhigt die Trump-Regierung. So wird das in dem Artikel ausgeführt. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie da die aktuelle Lage ein? Jordanien wird immer tiefer mit reinbezogen. Jetzt habe ich eben noch gelesen, dass auch auf Ägypten erste Angriffe geflogen worden sind. Also es scheint sich der Krieg derzeit auszuweiten. Wie schätzen Sie da die Lage ein, auch mit Bezug auf die im Artikel genannten Ausführungen und Einschätzungen?
Ja, die Washington Post hat vieles nochmals hier klar auf den Punkt gebracht, was wir in den letzten Monaten immer wieder hörten und was vielleicht auch zu einer der Gründe war, warum Trump Mitte April sich auf eine Feuerpause einigte, warum es zu diesem Memorandum of Understanding kam, dieser eine Seite von Punkten, über die man dann 2 Monate lang verhandeln wollte und wurde dann wieder abgeblasen. Also wir haben eine Achterbahn der Eskalation und dann wiederum der Gespräche. Wir haben diese mehr als widersprüchlichen Aussagen. Sie haben gerade einige Zitate von Trump gebracht. Ein Zitat am Mittwochnachmittag lautete wieder: "We got good talks on the way." Also es ist eine heiß-kalt-Bad, würde ich sagen, für alle Beobachter, für alle involvierten Unterhändler, die vielleicht im Hintergrund darauf warten, dass man doch vielleicht sich wieder zusammensetzt. Jedenfalls der Munitionsschwund, das ist ein wesentlicher Punkt. Das wurde eben Mitte April schon aufgebracht, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass dieses ursprüngliche Kriegsziel, wenn es wirklich ein Kriegsziel war, das iranische Establishment in seiner Gesamtheit zu stürzen, also die Islamische Republik Iran durch vielleicht eine Monarchie wiederum zu ersetzen. Und hier haben wir ja den Sohn des letzten amtierenden Schahs, Reza Pahlavi, im Washington-Exil sitzen, der aber von Trump nicht wirklich als der geeignete Mann gesehen wird. Also was wollen nun die USA? Was ist das Kriegsziel? Beziehungsweise was ist das Kriegsziel der Israelis, die wahrscheinlich der treibende Motor dahinter sind? Das sind Fragen, deren Antworten ich wirklich nicht kenne. Und ich fürchte, es kennt sie auch niemand in Washington. Und das macht die eigentliche Dramatik aus. Also wir sind hier in einer Situation des Flächenbrandes, des Krieges, der, wie Sie eingangs zitiert haben, immer weitere Kreise zieht und keiner weiß, was am Ende dieses Krieges herauskommen soll. Ich habe hier mehrfach wiederholt, dass für Trump es in erster Linie um die Straße von Hormuz geht. Für die Israelis geht es um einen Regime-Change und die Frage der Urananreicherung. Also man möchte den Iran so bombardieren, so kaputt machen. Man hat schon hunderte von Wissenschaftlern letztes Jahr im Juni getötet. Also hier will man einfach den Iran in eine Situation bringen, in der keine Nuklearforschung auch in irgendeiner Form möglich ist. Nun hat sich die iranische Regierung, hat sich das iranische militärische System als viel resistenter erwiesen, als das vielleicht Beobachter in Israel oder in den USA für möglich gehalten hatten. Und interessanterweise wirklich alles unter Anführungszeichen gesehen, weil die Lage ist viel zu gefährlich, als hier irgendetwas noch analytisch als interessant zu bezeichnen. Aber in den letzten 8 Tagen hat der Iran eigentlich das Heft in der Hand gehabt. Und während die USA sozusagen punktuelle Feuerpausen durchsetzten, nicht nur ankündigten, sondern wirklich das Feuer einstellten, haben die Iraner das Feuer wieder begonnen. Das heißt, die Iraner sehen sich hier in einer selbstbewussten Lage und sind sozusagen Themenführer. Die Tatsache, dass iranische Drohnen den Hafen von Damietta in Ägypten angegriffen haben, die Tatsache, dass es zu schweren Beschuss von US-Militärbasen in Jordanien kam, zeigt auch, dass die Iraner über gewaltige Reichweiten verfügen. Und vielleicht haben sie noch nicht ihr gesamtes Arsenal ausgeschöpft. Ich darf hier kurz noch auf den Fall Jordanien eingehen, weil der birgt meines Erachtens eine besondere Brisanz. Jordanien ist vor 2 Jahren in eine NATO-Partnerschaft eingetreten. Jordanien hat größere US-Militärbasen eingerichtet und damit eigentlich eine völlige Abkehr von seinem ursprünglichen Kurs, den jahrzehntelang König Hussein, der Vater des amtierenden Königs Abdullah, führte, nämlich eine Art Mittelweg. Er war natürlich in vielfacher Hinsicht von den USA und auch von Großbritannien finanziell abhängig, das ist nicht auszuschließen. Aber an sich hat König Hussein immer einen sehr eigenständigen außenpolitischen Kurs geführt. Ich darf kurz daran erinnern, im Jahr 1990, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschierte und sich die gesamte arabische Welt gegen Saddam Hussein verbündete, nämlich unter der Führerschaft der USA, war König Hussein von Jordanien der Einzige, der sagte, ich stehe auf der Seite von Saddam Hussein. Er besuchte damals Bagdad und präsentierte sich an der Seite von Saddam Hussein. Warum tat er das? Weil er wusste, dass die arabische Bevölkerung in vielen Staaten, auch in seinem Land, hinter Saddam Hussein stand. Also das war so sein wesentliches Motiv. Und wir haben heute ein Jordanien, das sehr, sehr stark mit der NATO zusammenarbeitet, ein NATO-Liaison-Büro eröffnet hat und in den letzten Tagen unter schweren Beschuss kam. Ich darf hier ein Zitat einbringen, das ich als besonders interessant erachte. Die Revolutionsgarden haben in einem Bulletin gedankt, öffentlich gedankt, den jordanischen Eliten für die Mithilfe bei dieser Beschießung. Das heißt, es gab hier offenbar, sagen wir mal, Kollaborateure, Sympathisanten, wie auch immer, in Jordanien, die den Iranern wahrscheinlich nachrichtendienstliches Material zur Verfügung stellten, damit sie eben wussten, wo welche Ziele waren. Das ist vielleicht nicht uninteressant. Und der Iran hat letzte Woche auch die Straße von Hormuz wieder geschlossen. Also vorher hat er sie ja nur kontrolliert und per Maut Schiffe durchgelassen. Die ersten Schiffe, die am Donnerstag durchgelassen wurden, waren Flüssiggastanker Richtung Pakistan. Warum Richtung Pakistan? Pakistan hat gewaltige Stromversorgungsprobleme. Die wesentlichen Elektrizitätskraftwerke werden unter anderem mit Flüssiggas beliefert. Und Pakistan spielt nun einmal eine sehr wichtige diplomatische Rolle für den Iran. Daher hat man diese Tanker durchgelassen. Aber ansonsten hat der Iran die Straße für gesperrt erklärt. Das war im März, April nicht so der Fall. Im März, April hatte der Iran die Straße kontrolliert und gesagt, es werden also bestimmte Schiffe durchgelassen und bestimmte nicht. Und das alles auch gegen eine Zahlung einer bestimmten Maut. Zwischen dem Oman und dem Iran gibt es gewisse Unstimmigkeiten, wie nun mit dieser Wasserstraße umzugehen ist. Laut Seerecht haben wir hier eine internationale Wasserstraße. Das heißt, es gilt Innocent Passage. Es gilt das Seerecht auf freie Durchfahrt. Genauso wie wir das durch andere Meerengen haben. Man nehme Gibraltar zwischen Spanien und Marokko. Man nehme die Straße von Malakka. Man nehme verschiedenste andere Meerengen. Bosporus beispielsweise in Istanbul. Dort haben wir eine eigene Konvention, die vieles klarer regelt, als das die Seerechtskonvention unternehmen konnte. Es steht hier in gewisser Weise Aussage gegen Aussage, wenn ich so will, aus der juristischen Sprache, nämlich Interpretation gegen Interpretation. Für die Iraner ist es ihre nationale Wasserstraße, nicht die internationale Wasserstraße. Und hier sehen sie sich berechtigt, zu kontrollieren, wer durch darf und wer nicht durch darf und auch Maut einzuheben. Wie man aus diesem Dilemma nun rauskommen will, ich würde sagen, es wurde schon einiges probiert. Es war nämlich auch im Memorandum of Understanding, einer der Punkte war eine Zusammenarbeit zwischen dem Iran, dem Oman und den arabischen Golfstaaten, also wie beispielsweise Saudi-Arabien, Katar, die alle massiv abhängig sind von dieser freien Durchfahrt für den Export ihrer Güter, dass hier eine gemeinsame Lösung erarbeitet werden soll. Das war Teil dieses Memorandums of Understanding. Wir sind aber in der heutigen Situation im Schlachtfeld wieder und nicht mehr am Verhandlungstisch. Es ist vor 2 Wochen noch eine weitere Eskalation dazu gekommen. Die haben wir in unserem letzten Podcast nicht behandelt, aber wir können sie hier jetzt noch kurz anführen. Mittlerweile haben auch die Houthis im Jemen die Straße von Bab el-Mandab, also die vom Indischen Ozean Richtung Rotes Meer führt und dann weiter in den Suezkanal, auch dort unter ihre Kontrolle und Aufsicht gebracht. Also sie lassen hier jetzt kaum mehr Tanker durch. Und diese Situation hatten wir eigentlich schon mal in der Vergangenheit, aber in Kombination mit der Straße von Hormuz und ihrer Sperre explodieren die Energiepreise auf den Weltmärkten.
Ja, und das ist auch eine Situation, die sich hier spürbar macht. Als ich jetzt gestern hier durch München gefahren bin, waren Preise um die 2,50 Euro für den Liter Diesel. Also man kann sagen, in der aktuellen Lage, da wirkt der Iran-Krieg wie ein Brandbeschleuniger, die Öl- und Gaspreise, sie ziehen wieder an und auch die Rückkehr der Inflation wird zumindest wahrscheinlicher. Für uns hier in Deutschland ist das mehr als ein Preisthema, denn der Winter ist naturgemäß ein Zeitraum hoher Nachfrage und knapper Puffer. Und genau in dieser Phase wird die Energiewende, die hier in Deutschland ausgerufen worden ist, anfällig für einen Konflikt, der im politischen Programm oft unterbelichtet bleibt. Man will weg von fossilen Importen, aber die fossile Knappheit drückt sofort in die Kostenrechnung und in das Systemmanagement hinein. Sprich, wir haben es hier in Deutschland und im Westen mit einer möglichen Gasmangellage im Herbst, im Winter zu tun. Die Preise steigen an allen Ecken und Enden. Und auch der Sprit, er wird langsam knapper. Auch hier habe ich beobachten können, wie an ersten Tankstellen Schilder standen mit der Information, derzeit kein Benzin verfügbar aufgrund der aktuellen Lage, aufgrund von Rückständen. Also Frau Kneiße, wie dramatisch, wie gefährlich schätzen Sie da die aktuelle Situation rund um eine mögliche Gasmangellage und der ohnehin schon zugespitzten Lage hier im Westen an?
Die Entwicklung ist bedenklich. Also wir sind jetzt Anfang August. Es bleiben an sich theoretisch nur mehr 2 Monate, August, September, um dann mit Anfang Oktober, wenn eigentlich die Heizsaison meistens beginnt, die Gaslage zu füllen. Der aktuelle Füllstand liegt bei rund 50% in Deutschland. In anderen Staaten weniger sogar. Nun kauft man meistens im Sommer, um sozusagen einen günstigeren Preis am Markt zu haben. Normalerweise standen in dieser Jahreszeit die Füllstände um einiges höher, damit man sozusagen die rund 90% bis Oktober erreicht. Jetzt haben wir aber unter anderem massive Ausfälle aus Katar. Ich erinnere daran, die Flüssiggasterminals von Katar waren im Frühjahr dieses Jahres Ziel von iranischen Angriffen in Antwort auf den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran. Katar erklärte damals den Notstand und sagte, aufgrund von Force majeure, also höherer Gewalt, könne Katar seinen Lieferverträgen nicht nachkommen, weil es seien 15-25% der Kapazitäten ausgefallen. Nun war Katar ein wesentlicher Alternativlieferant zu den USA. Mittlerweile ist ja die EU aus den russischen Erdgaslieferungen ausgestiegen, nicht völlig aus den Flüssiggaslieferungen. Die wurden übrigens beim 21. Sanktionspaket auch nicht ganz eingenommen. Aber die Abhängigkeit von den USA liegt auf der Hand. Die USA debattieren aber intern, ob sie vielleicht ihre Flüssiggaslieferungen und auch Diesellieferungen, auch die USA sind wichtige Dieselexporteure, reduzieren oder gar ganz einstellen, um nicht vor den Kongresswahlen ein zu hohes Preisniveau in den USA zu riskieren. Das heißt, die Europäer bleiben hier auf dem Trockenen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie können also von ihrem New Best Friend, den USA, weder Diesel noch Flüssiggas importieren, um die, um sozusagen ihren eigenen Energiebedarf zu decken. Katar fällt teilweise aus, beziehungsweise wo Katar liefern könnte, haben wir das Problem in der Straße von Hormuz. Und mittlerweile eben auch im Bab el-Mandab, in der Meerenge zwischen Jemen und dem Horn von Afrika. Was bleibt noch übrig? Es könnte sozusagen das russische Erdgas wieder geliefert werden, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Das ist die Situation. Daher, ich würde sagen, die Europäer werden sich auf eine Gasmangellage einstellen müssen. Ich sah in der deutschen Tageszeitung Die Welt gestern auch einen größeren Bericht, der von einem sogenannten Geheimdokument spricht aus der deutschen Bundesregierung, was die Vorbereitung auf Blackouts anbelangt. Blackout bedeutet von der Definition her ein flächendeckender, also nicht ein punktueller, sondern wirklich ein sehr weit gefasster Stromausfall von länger als 12 Stunden. Das ist ein Blackout von der Definition her. Also nicht ein Stromausfall von knapp mal jetzt 2, 3, 4 Stunden, wie wir es immer wieder haben, aufgrund von Stromnetzproblemen, die in Europa allgegenwärtig sind, weil die Netze veraltet sind. Aber ein wirklich massiver Ausfall. Der österreichische Autor Mark Ellsberg hat im Jahr 2010 ein wirklich faszinierendes Buch verfasst mit dem Titel Blackout, in dem er einen solchen massiven Stromausfall in Europa sehr, sehr dokumentarisch klar beschreibt. Dieses Buch habe ich noch in guter Erinnerung. Ich war selbst in manchen Debatten zu Blackout dabei, als ich noch als Energieanalystin in Österreich arbeiten durfte. Und das Thema ist nicht mehr ein rein akademisches. Also das Thema erfasst mittlerweile die Industrie. Und laut diesem Bericht in der Welt wird offenbar die Industrie darauf vorbereitet, die deutsche Industrie, Produktionsunterbrechungen einzuplanen, gilt detto für die Haushalte, um mit einem Blackout in irgendeiner Weise umzugehen. Das heißt, die Behörden wollen hier proaktiv sich auf größere Energieausfälle vorbereiten.
Wahnsinn, Frau Kneißl, was auch auf uns hier in Europa und in Deutschland zukommen wird, wo wir doch so verwöhnt waren in den letzten Jahren und man noch ein halbwegs freies und unbedenkliches, sorgenfreies Leben führen konnte. Und jetzt sprechen wir hier über Blackouts, über Deindustrialisierung, Gasmangellage. Und jetzt kam dazu noch die Meldung, dass auch jetzt BMW plant, 8000 Stellen abzubauen. Dazu die ohnehin schon sehr angespannte Lage im Herz Stück der deutschen Industrie, nämlich der Automobilindustrie, die immer weiter da niedergeht. Vielleicht auch noch dazu eben Ihre Einschätzung, Frau Kneißl, wenn wir jetzt über all diese Themen sprechen. Und dazu kommt noch ein wirtschaftlicher Verfall, wie wir ihn jetzt seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr erlebt haben. Also ein Cocktail, der giftig sein könnte für das weitere Fortbestehen unserer gesellschaftlichen Ordnung. Was sehen Sie da auf uns zukommen und was bedeutet das auch für uns hier in Deutschland und im Westen?
Ja, Sie haben es richtig gesagt, die deutsche Automobilindustrie ist das Herzstück. Es ist vielleicht auch die letztverbliebene Industrie in Deutschland gewesen. Und ich habe in meinem Buch Die Mobilitätswende 2020 das Eingangskapitel genannt, wenn aus Fabriken Museen werden. Und genau das ist im Moment der Fall. Ja. Also ich habe in der Nähe von Chemnitz 2019 mal besucht das Horch-Museum. Also das Horch, aus Horch wurde Audi nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wollte die NS-Zeit sozusagen hinter sich lassen. Und Horch war ja ein wichtiger Produktionspartner für die NS-Wirtschaft, Kriegswirtschaft. Daraus wurde dann Audi. Volkswagen steigt massiv um in die Rüstungsindustrie, um seine Produktionsstätten irgendwie zu wahren. Gleichzeitig aber natürlich unter wesentlichem Arbeitsplatzabbau. Auch hier wird ein Tabu gebrochen. Also Volkswagen hat an sich so etwas wie eine Jobgarantie Generationen von Arbeitern gegeben. Ich glaube, es ist Volkswagen die Firma in Deutschland, die Firma in Niedersachsen gewesen. Ich habe selbst als Kind in Niedersachsen gelebt und ich kannte unter meinen Schulkameraden Kinder, deren Eltern und Großeltern bei Volkswagen gearbeitet hatten. Also das war sozusagen über Generationen. Nun ist dieser Generationenvertrag, wenn man so will, auch dort über den Haufen geworfen. Also es gibt keine Jobgarantie mehr bei Volkswagen. Es gibt auch nicht mehr die Garantie, dass Produktionsstätten aufrecht bleiben. Das alles ist der Schnee von gestern. BMW, das bayerische Vorzeigewerk. Es gibt übrigens ein BMW-Museum, auch das ganz nett ist. Und vielleicht wird nur mehr das Museum bleiben. Ja? Vielleicht wird man also eines in sehr naher Zukunft sich dort eben die einzige deutsche bayerische Motorenwerk als Museumsgegenstand betrachten. Genauso wie es das Fiat-Museum in Turin ist. Ein wunderbares Museum übrigens. Aber Fiat, das vor dem Ersten Weltkrieg das größte und modernste Automobilwerk der Welt war, ja, ist heute ein Schatten seiner selbst. Fiat gibt es nicht mehr. Und wurde ja gemerged mit Chrysler und hat darunter sehr gelitten. Also genau das wird in Deutschland passieren. Also wer wird dann diese Museen besuchen? Ein paar finanzkräftige asiatische Touristen. Und ein Museum, das mir in Deutschland sehr, sehr zu denken gab, war das Haus der Industrie in Chemnitz. Ich besuchte das vor eben auch 7, 8 Jahren und war erschüttert, was sich dort abspielt. Also Chemnitz war mal, das wusste ich nicht, bevor ich dieses Museum besuchte, die wichtigste Industriestadt Europas. Und nicht nur Deutschlands, die wichtigste Industriestadt Europas. Und heute ist eben in diesem Haus der Industrie, kann man in ein paar Schaukästen sich das noch ansehen. Es hat mal ein deutscher Politiker gesagt, ich glaube, es war sogar ein Sozialdemokrat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er sagte schon meiner Erinnerung nach vor 15 Jahren, wir können ja unsere Wirtschaft in Deutschland nicht nur mit wechselseitig Haareschneiden betreiben. Also er machte massive Kritik damit an einem Totalumstieg auf Serviceleistungen. Die Debatte zur Reindustrialisierung Europas, die begann ja lange vor dieser aktuellen massiven Krise. Man wollte wieder zu einem Made in England, man wollte wieder zu einem Fabrique en France. Das waren nette, zaghafte Versuche, die eigene Manufaktur, ich spreche bewusst von Manufaktur und nicht Industrie, wieder zu beleben, weil es reduzierte sich oftmals auf Manufaktur. Nun sind wir in der Situation, dass beispielsweise, wenn ich auch in die österreichischen Berichterstattung kurz hineinblicke, dort stehen auch Zehntausende Arbeitsplätze an der Kippe, weil sie nichts anderes sind als Zulieferer der deutschen Automobilindustrie. Also BMW, das steht für die Motorenindustrie in der Steiermark. Und wenn BMW kippt, und das tut es gerade, und vielleicht kippt es forever, dann kippen auch die, ich sage jetzt einmal meiner Erinnerung nach, 360.000 Arbeitsplätze in Österreich, die in irgendeiner Weise mit der deutschen Automobilindustrie in Verbindung stehen. Und das sind zumeist gut bezahlte Arbeitsplätze, weil viel ist ja in die Robotik bereits umgewandelt worden, aber das, was an Forschung noch da war, das kippt. Und in Österreich ist auch das, was noch an Textilindustrie, also Kunstfaserwerken, beispielsweise in Oberösterreich, Lenzing, wesentlicher Arbeitgeber dieser Produktionsstartart, kippt gerade. Sogar die Vertreter der Österreichischen Industriellen Vereinigung finden jetzt sehr klare Worte und interessanterweise erstmals ohne den Hinweis, Russland sei schuld. Also in den letzten 6 Jahren hörte ich immer, das sei Putins Inflation, das sei die Putin-Krise, das sei das böse Russland, das die österreichische Wirtschaft in die Knie zwinge. Also es ist hier erstmals eine Art kritische Selbstbetrachtung im Gange, indem man eben klar darauf hinweist, wir kommen mit der asiatischen Konkurrenz nicht zu Rande, die sind besser. Sie haben in Ihrer Frage eingangs auch KI erwähnt, die viele Arbeitsplätze wegfrisst. Das ist der gewaltige Bürokratiehaufen, mit dem sich jeder Unternehmer herumschlagen muss in einem EU-Staat. Ja, das ist teilweise die nationale Bürokratie, aber meistens hat es mit diesen sogenannten Vergoldung von EU-Vorgaben zu tun. Und es ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, die wirklich schlechte Situation auf dem Markt der Facharbeiter. Also es gibt keine Facharbeiter mehr, die sich wirklich mit ihrem Handwerk noch auskennen auf industrieller Ebene. Die sind weggefallen.
Die sind weggefallen, die versucht man jetzt aus dem Ausland zu holen, statt den eigenen Markt zu stärken, will man dann große Touren ins Ausland machen, um dort Fachkräfte abzuwerben. Das ist zumindest die Linie der Regierung hier in Deutschland. Und Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen etwas kürzeren Podcasts, Sie müssen gleich noch los, hatten Sie mir im Vorgespräch berichtet, blicken wir mal noch in die Ukraine, denn dort fand am Dienstag in Washington die Trauerfeuerfeier für den US-amerikanischen Senator und Belizisten Lindsey Graham statt. Neben anderen internationalen Gästen wie dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu war auch der, ja, wie sollen wir ihn nennen? Wir haben schon öfters drüber gesprochen. Nennen wir ihn mal den Verwaltungschef aus Kiew, Wladimir Zelensky, vor Ort in der US-amerikanischen Hauptstadt. Donald Trump führte Gespräche mit Zelensky über das zunächst nur wenig nach außen drang. Im Interview allerdings mit Fox News ließ Zelensky dann die vermeintliche Bombe platzen. Der US-amerikanische Präsident habe ihm nämlich zugesagt, der Ukraine Zugriff auf die Lizenzen zu gewähren, damit sie die so dringend benötigten Patriot-Flugabwehrraketen selbst herstellen können. Auch aufgrund des materialintensiven US-amerikanischen Krieges gegen Iran herrscht derzeit weltweit ein großer Mangel an genau diesen Raketensystemen. Und die ukrainischen Bestände, sie sollen weitgehend erschöpft sein. US-amerikanische Bestätigung der von Zelensky behaupteten Zusage Trumps gibt es jetzt bislang noch nicht. Auch auf eine Frage der DPA, der Deutschen Presseagentur, gab es bisher keine Reaktion. Gegenüber der US-amerikanischen Nachrichtenwebseite Axios hat Zelensky noch mal wiederholt und die Bedeutung betont, die Patriot-Systeme für die ukrainische Kriegsführung hätten. Es gelte eine Winterkatastrophe, wie er sagte, zu vermeiden. Ohne die Luftverteidigung durch die Patriot-Systeme bestehe die Gefahr einer humanitären Krise infolge russischer Bombardierung ukrainischer Kraftwerke. Ja, Frau Kneißl, Zum Abschluss, wie blicken Sie da auf diese Forderung von Zelensky und wie schätzen Sie auch da die aktuelle Lage ein?
Die Washington ist an sich sehr zögerlich mit der Vergabe von Lizenzen und auch sehr zögerlich mit der Lieferung von Patriot. Zum einen, weil sie ihre eigenen Bestände schonen wollen. Es geistert auch immer so in den Szenarien die Auseinandersetzung, eine zukünftige Auseinandersetzung mit China. Also dafür würde man diese Patriots brauchen, wobei diese Patriots, soweit ich lese, auch schon teilweise sehr veraltet sind und China hier über völlig neue Systeme verfügt. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben gerade, weil die USA hier etwas vielleicht geizig umgehen mit Patriots, weder Deutschland noch die Ukraine diese Patriots erhalten hat. Also auch einer deutschen konservativen Märzregierung wurde dieses untersagt. Mittlerweile gab es ja am NATO-Treffen in Ankara vor einigen Wochen offenbar die Zusage der USA an die Ukraine, eine solche Patriot-Produktionswerkstätte in der Ukraine in US-Lizenz zu führen. Wir hatten darüber damals rund um den NATO-Gipfel in Ankara gesprochen. Es gab aber sehr widersprüchliche Aussagen. Also die einen nannten es einen diplomatischen Sieg der Ukraine, die anderen meinten, die USA würden das nicht so einfach durchdrücken. Also einige Wochen später sehen wir, dass das Thema weiterhin eine sehr, sehr hohe Priorität für Kiew hat, aber für die USA vielleicht nicht so sehr. Und was sich eben abspielt, ist, dass, ich sage mal, die NATO-vereinigten Kräfte, ja, hier mit der Ukraine als eine Art Schutzschild ihren Krieg gegen Russland versuchen, weiterzuführen. Und alles, was wir eigentlich sehen, ist ein sehr, sehr hoher Blutzoll auf sehr vielen Seiten.
Durchaus ein sehr hoher Blutzoll, der sich da jetzt schon seit über 4,5 Jahren auf beiden Seiten zeigt und der wirklich eine europäische, eine weltweite Tragödie ist, wenn wir die Folgen sehen und die Lage Woche für Woche hier auch versuchen zu beschreiben. Frau Kneißl, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich für Ihre sehr kompetenten Einschätzungen, für die sehr spannenden Ausführungen Ihrerseits und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende in Russland. Freue mich, wenn wir dann nächste Woche zusammenfinden werden. Und wir sehen uns nächste Woche, Frau Kneißl.
Freue mich. Hier ist eher Gummistiefelsommer. Erinnert mich an Niedersachsen aus den 70er Jahren. Aber es ist eben Gummistiefelzeit und uns allen Hauptsache ist ein halbwegs friedlicher, erfreulicher Sommer noch, der übrig bleiben mag. Alles Gute, viele Grüße an Sie und auch an unsere Zuschauer.
Ja, auch an Sie, liebe Zuschauer. Alles Gute, bleiben Sie wohl auf. Ich hoffe, Sie können den sonnigen Sommer hier in Deutschland genießen. Hier ist ja prächtiges Wetter, also gehen Sie raus, gehen Sie in die Natur, schalten Sie ab, bekommen Sie den Kopf frei, nachdem Sie hier unseren Podcast gehört haben. Wünsche ich auch Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.